Ja, mein Name ist Wolfgang Dominik. Ich bin ja jetzt vorgestellt worden und bin gerade gefragt worden, wie lange ich denn reden wollte. Und ich sagte, naja, die Teilnehmer haben bestimmt so 4-5 Stunden Zeit dann kann man das ein bisschen intensiver machen. Tatsächlich, keine Angst, werde ich versuchen, mal so in einer halben bis dreiviertel Stunde die Dinge also versuchen, aus meiner Sicht darzustellen. Und wir können ja dann über manches diskutieren, weil natürlich das ein sehr weites Feld ist. Und als Historiker muss ich natürlich immer nach der Kontinuität oder Diskontinuität von politischen Rahmenbedingungen, von damit zusammenhängenden Herrschafts- und Machtverhältnissen, von damit zusammenhängenden Ideologien, von damit zusammenhängenden Gewalterscheinungen fragen. Das wird also oft von bürgerlichen Historikern nicht getan. Da wird immer so ad hoc so ein Punkt rausgenommen, ohne dass also noch die Zusammenhänge begriffen werden. Aber ich denke, wenn man also so ein Thema wie die NPD und das NPD-Verbot behandelt, dann muss man also in den historischen Kontinuitäten oder auch Diskontinuitäten denken. Sonst kann man also nicht erklären oder keine vernünftige Antwort finden auf die Frage, warum gibt es also seit 40 Jahre, die NPD? 50 schon, ne? Von 64 bis, ja. Also Mathematik konnte ich nie, ne? Ist es richtig, ja. Und ich fange deswegen mal an und versuche also zu skizzieren, wie ich die Dinge also einordnen würde. Gestern, vor 80 Jahren, traf sich Adolf Hitler mit etwa 50 Großindustriellen und Bankiers im Hause eines Vorstandsmitglieds der IG Farben, Dr. Bosch. IG Farben, einer der auch global mächtigsten Chemiekonzerne. Hitler erläuterte den versammelten Herren, also am 20. Februar 1933, nicht irgendwann, sondern also sehr bald, seine Pläne. Das heißt, er tat nur das, was er seit 1927 gegenüber Kirdorf schon gemacht hat, was Friedrich Flick auch hier aus der Nähe schon 1923 veranlasst hat, hohe Summen zu spenden für die NSDAP. Was also dann zunehmend das Großkapital veranlasste, auf die NSDAP zu setzen. Hitler brauchte Geld für die nächsten Reichstagswahlen im März 1933 und er nannte auch eine konkrete Summe 3 Millionen Reichsmark. Das war damals eine Masse Moos und die 50 Herren aus der Großindustrie und aus den deutschen Banken waren schnell bereit, diese 3 Millionen Reichsmark zu spenden. In einer Meldung über den Bericht des Sonderausschusses des US-Senats in der Allgemeinen Berliner Zeitung vom 12. Oktober 1945 heißt es: Erstens, es ist nicht wahr, dass die deutschen Großindustriellen sich erst im letzten Augenblick und halb gezwungen dem Nationalsozialismus angeschlossen haben. Sie waren von Anfang an seine begeisterten Förderer. Zweitens, die Unterstützung seitens der deutschen Schwerindustrie und Hochfinanz ermöglichte den Nationalsozialisten die Machtergreifung. Drittens, die Umstellung der deutschen Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft und auf die fieberhafte Rüstung zum Angriffskrieg erfolgte unter der unmittelbaren Leitung der deutschen Industriellen. Es folgt nun eine Liste in der Zeitung damals von ungefähr 50 Bankiers und Großindustriellen, die alle noch namentlich genannt werden und auch ihre Funktionen werden also genannt. Tatsächlich wird nur der eine und andere von denen angeklagt wegen Verbrechen an der Menschlichkeit oder Völkermord oder Ähnlichem. Die meisten stellten sich gegenseitig Persilscheine aus, bescheinigten sich also gegenseitig, dass sie eigentlich Widerstandskämpfer von Anfang an gewesen sind. Aus den Tätern wurden Opfer. Aber mit der ökonomischen, politischen, militärischen und damit auch ideologischen Restauration der Bundesrepublik begann auch eine umfassende personelle Restauration. Spätestens mit der von Adenauer, dem damaligen Oberbefehlshaber der NATO, General Dwight D. Eisenhower, später Präsident der USA, abgerungenen oder von dem auch gern gegebenen Ehrenerklärung für alle möglichen, vor allem auch militärischen Kriegsverbrecher Deutschlands, war der Restaurationsprozess abgeschlossen eigentlich. Am 19. September 1950 verbot ein Adenauers Blitzgesetz 10 angeblich oder tatsächlich kommunistische Organisationen, die alle wegen Staatsgefährdung und anderer gefährlicher Sachen, zum Teil also direkt aus dem Faschismus übernommenes Vokabular, angeklagt wurden und verboten wurden. In den gegründeten Geheimdiensten um diese Zeit, vom sogenannten Verfassungsschutz an bis zum Bundesnachrichtendienst, bis in den militärischen Abschirmdienst, bis in die Polizei, in die Justiz und überall sonst, wo man hinguckt, waren wieder alte Nazis aktiv. Seit dem 8. Mai 1945 hatten die alle so eine kollektive Amnesie. Das heißt, sie konnten sich ja nichts mehr erinnern, waren nie dabei, waren immer dagegen, aber das wussten sie noch. Und waren plötzlich also angeblich lupenreine Demokraten. Weil der sogenannte Verfassungsschutz eine besondere Rolle spielt bei der Frage also Verbot oder Nichtverbot der NPD, der Max hat das gerade schon gesagt, als alter Pauker beschall ich also eigentlich auch so einen Raum ohne Mikrofon. Weil der Verfassungsschutz eine besondere Rolle spielt bei der Frage, also Verbot oder Nichtverbot, der Max hat es gerade erwähnt, von den allerhöchsten NPD-Funktionären entlarvten sich also beim Bundesverfassungsgericht 2003 bis zu 130 als V-Leute des Verfassungsschutzes, sodass also das Verfassungsgericht gar nicht mehr wusste, wer jetzt eigentlich verboten werden muss. Die NPD, der Verfassungsschutz, wer war es denn nun eigentlich? Und das Verfahren musste also deswegen also eingestellt werden. Aber ein paar Thesen zum Verfassungsschutz. Die Arbeit des Verfassungsschutzes ist und war nur ein Mosaik im staatlichen Schutz der kapitalistischen Gesellschaftsunordnung. Es ist nichts Besonderes, was da also passiert. Wie ist der Verfassungsschutz entstanden? Wenn man sich das also anguckt, ich werde also das Referat also den Veranstaltern zur Verfügung stehen, kann man dann also abrufen bei denen und nochmal nachlesen. 1950 hat also die US-Army zur Beobachtung der kommunistischen Partei ein Amt geschaffen, das nannte sich damals schon Amt für Verfassungsschutz. Und aus diesem Amt für Verfassungsschutz zur Beobachtung der kommunistischen Partei, weil man von denen alles Böse erwartete, war dann also der bundesrepublikanische Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst entstanden. Verfassungsschutz kann ich also nur immer mit Anführungsstrichen oder mit so genannt bezeichnen, weil wir kommen noch drauf, der Verfassungsschutz die Verfassung nicht schützt, sondern sie also höchstens gefährdet. Diesmal konnte der Verfassungsschutz also mit der NATO sozusagen im Rücken agieren. Heute weiß man ja, und manchmal fangen jetzt schon also die Ministerien an, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. 50 Jahre, 60, 70 Jahre danach kann man ja auch langsam damit anfangen. Die direkt Belasteten sind inzwischen also gestorben. Es gibt also immer weniger Gründe, das mal nicht zu tun und damit sozusagen sich ein eigenes Alibi zu verschaffen. Heute ist ja alles ganz anders. So erscheinen jetzt also die ersten Untersuchungen und es ist eigentlich ganz klar, dass also der Verfassungsschutz aus sozusagen faschistisch geprüften antikommunistischen Kämpfern bestand und von vornherein so eine Art Kampfbund gegen alles, was links ist, gedacht war, von vornherein. Wobei also kommunistisch, wie aber bei den Faschisten auch, ein weiter Begriff war, ja, alles, was nicht also direkt rechts an der Wand stand, geriet schon in den Verdacht, ne? Sozialdemokraten, Leute, die sich gegen die Remilitarisierung damals gewehrt haben, Leute, die also nicht damit einverstanden waren, dass also alle sofort, die im Faschismus sich schuldig gemacht haben, rehabilitiert wurden und so, die gerieten dann schon in den Verdacht, kommunistisch gesteuert zu sein oder Kommunisten zu sein. Es gibt ganz einfache Sachen. Der Minister Mayhofer, der hat mal gesagt, 300.000 Ermittlungsverfahren gegen Kommunisten sind also bis 1962, glaube ich, eröffnet worden. So viele Mitglieder hatte die KPD also nie. Ja, und schon gar nicht mehr nach ihrem Verbot. Ne? Wie gesagt, es geriet alles irgendwie in den Verdacht, die also irgendwie nicht also auf dem militaristischen, revanchistischen Adenauer-Kurs waren. Also SD, SS, Gestapo, SA, NSDAP und andere faschistischen Organisationen besetzen denn auch Polizei und Geheimdienste. Noch 1955 wurde bis 1972 ein Staatsanwalt, der sich also durch Terrorjustiz gegen Linke natürlich im Faschismus hervorgetan hat, ein Herr Schrübers, Präsident des Verfassungsschutzes. Ja, jeder weiß, dass Präsident des Bundesnachrichtendienstes der faschistische Generaloberst Gehlen war. Ja, das war völlig klar. Als ich zum ersten Mal wählen durfte und damals noch SPD gewählt habe, hatte ich plötzlich also einen Chefpropagandisten der Nazis mitgewählt zum Bundeskanzler. Das Volk will das ja, das war die Wahlentscheidung. Kiesinger war Kanzler. Gleichzeitig gut, ne? Drei Bundespräsidenten waren frühzeitig in der SS oder in der NSDAP oder so. Das war ja jetzt auch nichts Besonderes. Ja? Wir wussten das damals alles schon, nur damals durfte man es nicht so laut sagen. Also der Verfassungsschutz, man darf da heute nicht moralisieren und sagen, ja, da passieren Pannen, da passieren Fehler und so weiter. Nein, der tut seine ordentliche Arbeit. Ja? Dafür ist er da. Das macht er genau korrekt. Leider kommt dann schon mal was raus, was dann also skandalisiert wird oder als irgendwie moralisch ungewöhnlich dargestellt wird. Ja, wenn so ein Verfassungsschutzpräsident dann für faschistoide Zeitungen schreibt und faschistoide Bücher herausgibt, wie der Röwer aus Thüringen, dann ist das ja natürlich ein bisschen seltsam. Ne? Oder wenn also da jemand angeblich, nur weil er kinderpornografische Sachen im Internet suchte, zufällig dabei saß als Verfassungsschutzagent, als also in Kassel einer der Morde an des NSU geschah, dann wird das auch irgendwas verwerflich und so dargestellt. Ja? Es wird dann moralisiert und wird gesagt, er ist auf dem rechten Auge blind oder so. Nein, der Verfassungsschutz hat immer seine ordentliche Arbeit getan, das war sein Auftrag und das erfüllt er auch. Ja? Das muss man sich immer klar machen. Denn er war, wie gesagt, ein Teil zum Schutz der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Und da wird eben so gearbeitet. Warum konnte der ganze Kampf gegen links so passieren? Deswegen also eine kleine Kritik, oder vielleicht war es auch nicht so gemeint, in der Einladung steht was von Rechtsradikalismus. Also Radikalismus ist an und für sich ein positiv besetzter Begriff. Ja? Der Extremismusbegriff, der sieht schon anders mit aus. Der kommt also aus der Klamottenkiste der Geheimdienste. Ja? Und damit hat man also dann immer sehr schön also rechts und links gleichsetzen können. Ja, die rechten Täter, die linken Täter. Als jetzt der Bericht über Nordrhein-Westfalen und die Reform des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen im Fernsehen lief, da wurde als erstes gesagt, der reformierte Verfassungsschutz wendet sich gegen links und Gewalttäter und rechts gleichmäßig. Ja, die linken Gewalttäter, die waren nicht für die 180 Morde verantwortlich, die also seit 1990 passiert sind. Ne? Und da da gibt es halt nichts. Ne? Aber trotzdem wird links und rechts also immer gleichgesetzt, so als wenn das Gleiche ist. Das hängt mit dem Totalitarismusbegriff zusammen. Totalitarismus nennt man also staatlicherseits und leider also seit 1990 auch wieder wissenschaftlicherseits eine Gesellschaftsordnung, wie dann wird gesagt, der Stalinismus, ja? Und der Faschismus. Ja? Schon wieder hat man sie beide in einem Boot. Differenzen werden nicht mehr gemacht, ja? Nur noch phänomenologisch werden Erscheinungen begriffen, aber nach den Ursachen wird nicht mehr gefragt. Ja? Und darauf kommt es ja an. Ja? Ob ich Kopfschmerzen habe, weil ich einen Tumor im Kopf habe, dann sind das natürlich andere Ursachen, oder ob ich den Tag vorher zu viel gesoffen habe. Ne? Da muss man natürlich fragen, wo sind die Ursachen? Die Erscheinungen alleine sagen erstmal relativ wenig aus. Ja? Aber Totalitarismus ist also die Ordnung oder Unordnung im Stalinismus und im Faschismus, und Extremismus ist die Bewegung dahin. Und dann gibt es das berühmte Hufeisen. Rechte und Linke treffen sich also in der Gewaltgeschichte und alle wollen jetzt also diese Gesellschaft, so wie sie ist, also abschaffen. Und zwar mit Gewalt. Dann kommen wir gleich zum Thema NPD-Verbot. Also das sind die Rahmenbedingungen, unter denen sich dann 1964, wie gesagt worden ist, die NPD entwickeln konnte. Die hätte sich gar nicht entwickeln dürfen, weil es gibt den Artikel 139 im Grundgesetz, und der Artikel 139 des Grundgesetzes besagt, dass alle Nachfolgeorganisationen der NSDAP oder anderer faschistische Organisationen verboten werden müssen. Ja? Sofort. Warum das nicht geschehen ist, ist ja eigentlich schon klar geworden. Aber ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Das Erschrecken über die 10 Morde der NSU zwischen 2000 und 2007, wahrscheinlich auch 2 Bombenattentate, war groß. Dazu kommen dann noch etliche Banküberfälle wahrscheinlich. Wirklich erschrocken konnte man eigentlich nur sein, dass der staatliche Rassismus sich auf diese Art und Weise einfach entlarvte. Ja? Da werden also Agenten der Geheimdienste irgendwo nach Ostanatolien geschickt, die sollen da in den Familien der türkischen Opfer hier rumschnüffeln und gucken, ob da irgendwelche Konflikte waren da, ne, weswegen also hier in Köln oder in Kassel oder in Nürnberg irgendwelche Menschen, türkische Migranten, ermordet worden sind. Ja? Alle Spuren nach rechts sind ja systematisch also unter den Tisch gekehrt worden. Das wird ja jetzt immer deutlicher. Ja? Da muss man ja nur täglich also die entsprechenden Zeitungen lesen. Ich habe da auch ein paar Hinweise genannt, wo man das also regelmäßig im Internet also nachlesen kann, die Neuigkeiten, die normalerweise auch in den, ich sage jetzt mal, normalen Massenmedien wie der BRZ oder so nicht drinstehen. Das ziemt sich da nicht, dass man da sowas veröffentlicht. Ja. Also mit viel Geld ist also der NSU gesponsert worden. Es sind ja also Summen davon damals 200.000 D-Mark und so im Gespräch, wo der dieser Tino Brandt dann auch gesagt hat, da sagt er so im Fernsehen, die habe ich natürlich also in den Thüringen Scheinmarschutz und in den NSU gesteckt, ne? Klar, ne? Und dann wird das natürlich also irgendwie runtergespielt, ja, das war auch ein Verwirrter und leider also, ne, naja, und so. Aber die NPD ist ja nicht umsonst aus dem hohlen Bauch irgendwie entstanden, sondern das ist ja also soziologisch und politisch gesehen also wirklich eine hervorragende, erstaunliche Geschichte gewesen, dass also es der CDU, CSU und zu einem kleineren Teil der FDP und der damals noch existierenden BHE, Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten, die auch mal als Sammelbecken für ehemalige NSDAP-Mitglieder und ehemalige Nazis sogar im Bundestag mit Ministern, also in der Bundesregierung mit Ministern versehen waren. Man gucke mal BHE bei Wikipedia nach, dann lernt man auch einiges über die Geschichte der Bundesrepublik gleich dazu. Also diesen drei Parteien, vor allen Dingen der CDU-CSU, war es gelungen, 12 Millionen NSDAP-Mitglieder, die am 8. Mai 1945 sehr heimatlos geworden waren, in die neuen Parteien zu integrieren, zumindest als Wähler da reinzuholen. Ja? NSDAP, DNVP, also Deutsche Nationale Volkspartei, Deutsche Volkspartei, Bayernpartei, Rechte DDP und die rechten Zentrumsmitglieder, sie alle setzten unter dem Deckmantel, wir sind ja jetzt gute Demokraten, ihre Karrieren in der jungen Bundesrepublik oder schon in den Westzonen ungebrochen fort. Von den 700 Blutrichtern am Volksgerichtshof, wo also Todesurteile, hat man ausgerechnet, im 8-Minuten-Takt gefällt wurden, wurde ja kein einziger verurteilt, sondern die machten alle Karriere in der Bundesrepublik. Ja? Das Gleiche gilt für meine Lehrer. Ja? Als ich in die Goetheschule in Bochum kam, ich weiß das noch, habe das noch visuell vor Augen, da stand also an fast allen Namen 1954 Z.W.V. Ich habe gar nicht gewusst, was das heißt. Ja? Das hieß zur Wiederverwendung. Das war der Artikel 131 des Grundgesetzes, 1951 ins Grundgesetz eingefügt, wo alle Nazis wieder in den öffentlichen Dienst eingestellt werden mussten. Mussten. Das heißt also, Leute, die also aus irgendwelchen Gründen ihre Examina noch nicht gemacht hatten, weil sie im Krieg waren, Kriegsgefangene waren und so weiter und so weiter, oder weil sie als politisch Verfolgte emigriert waren und jetzt erst zurückkamen und ihre Examina machten, die konnten gar nicht in den öffentlichen Dienst, ja, weil da die Nazis schon wieder alle drin sein mussten. Das waren die ZWV, ja, zur Wiederverwendung. Aber bis 1964 funktionierte das also mit der CDU eigentlich ganz gut. Und die ideologischen Selbstläufer waren, weswegen das so gut funktionierte, Antikommunismus, Antisozialismus, Antimarxismus, Revanchismus, Rassismus, Sozialdarwinismus, das Wirtschaftswunder, das angeblich die Überlegenheit über die sozialistischen Versuche in der DDR oder auch in der Sowjetunion bewies, das Versprechen der Wiedervereinigung und der Militarismus, so nach dem Adenauerschen Motto, die Russen verstehen nur die Sprache militärischer Gewalt. Wie gesagt, im Wesentlichen gaben nach 1945 sehr bald im Westen Deutschlands und dann in der Bundesrepublik die gleichen Herren, Damen gab es so gut wie gar nicht dabei, die ökonomisch den Faschismus ermöglicht hatten, schon wieder den Ton an, waren in ihre Ämter eingesetzt wieder, auch wenn sie kurzfristig, wie Krupp zum Beispiel hier in Essen, aus dem Verkehr gezogen werden sollten, waren dann aber alle schon wieder also an den Schaltzonen der ökonomischen und der politischen Macht. Die allerschlimmsten Verbrecher wurden in den Nürnberger Prozessen bestraft, aber die große Masse der Täter konnte ihre Karrieren ungebrochen fortsetzen. Die Ideologie, die auch lange vor dem Faschismus die Köpfe viel zu vieler Deutscher beherrschten, die Ideologien, und den Faschismus mit ermöglichen, blieben in Westdeutschland ungebrochen. Ja? Das ist ja jetzt wichtig zu wissen. Jede kapitalistische Gesellschaft beruht auf der Massenakzeptanz von sozialer Ungleichheit. Wenn ich nicht an soziale Ungleichheit glaube, die also von Geburt aus irgendwie vermittelt ist, man ist von Geburt aus dumm oder schlau, doof oder klug, reich oder arm, gesund oder krank, groß oder klein, dick oder dünn, ja, das ist also irgendwie genetisch vorherbestimmt und daran müssen Massen glauben. Sonst ließe der Kapitalismus ja nicht aufrechterhalten. Wenn man nach den Ursachen des Kapitalismus fragen würde, regelmäßig und systematisch, müsste man also das machen, was die CDU im Aalener Programm gemacht hat, die gesagt hat 1947, der Kapitalismus hat zum Faschismus geführt und was wir brauchen, ist eine gemeinwirtschaftliche Ordnung. CDU 1947. Ja? Das war Allgemeingut damals noch. Diese Ideologien von der Ungleichheit der Menschen braucht also die kapitalistische Klassengesellschaft. Und da findet man sehr schnell Sündenböcke, die Ausländer am Augenblick am bekanntesten, die Fremden, die Sozialschmarotzer, die Schwulen, die Juden kann man nicht mehr so sagen, ja, da war eher dann so ein Philosemitismus dann, der sich breit gemacht hat nach 1945, denn wie also Degenhardt dann auch gesungen hat bei Väterchen Franz, glaube ich, Auschwitz, das war doch etwas zu viel, ja. Wie gesagt, das Degenhardt, ja. Nicht, dass jemand sagt, ich hätte das so gesagt. Der Extremismus der Mitte heute, der Extremismus der Masse der Bevölkerung, braucht die NPD gar nicht. Die braucht Sarrazin und solche Leute. Ein ordentlich geprüftes SPD-Mitglied, der Bücher schreibt, wo also die faschistischen Ideologien oder aber ne, das, was so in der Grauzone zwischen reaktionärem Konservatismus, faschistoiden Gedankengut und Faschismus sich bewegt, einfach nur nochmal bündelt. Und deswegen hat er so einen Riesenerfolg. Und wer also auch die Politiker-Aussagen zu Sarrazin nachliest, der stellt fest, ja, warum soll man was gegen Sarrazin haben, ja? Die halbe Bundesregierung hat sich positiv über den geäußert. Ja? Das muss man doch mal so sagen dürfen. Ja? Das ist dann jemand, der also sozusagen die umlaufenden Ideologien nochmal bündelt und damit also 2 Millionen Bücher verkaufen kann zum Stückpreis von immer noch 22,99 Euro. Ja? Also kein Buch, das also, wie mir Buchhändler erzählt haben in Bochum, irgendwie vom irgendeinem Arbeitslosen gekauft wird, ja, sondern da sind ordentliche Lehrer und ordentliche Leute, die also das Geld dafür hatten, ohne weiteres gekommen und dann das Buch gekauft. Der Zulauf der NPD 1964 war dann also klar, der kam also aus dem rechtskonservativen Lager und die NPD erreichte also in manchen Bundesländern dann bis zu 10% der Stimmen. Das heißt nun nicht, dass es nur 10% Faschistoide oder Neonazis gab in der Bundesrepublik. Ja? Das heißt nur, dass also die allerhärteste Speerspitze sozusagen des Neofaschismus, dass die gewählt wurden. Der CDU, CSU kostete das die Mehrheit bei den Bundestagswahlen 1969. Das war schlimm. Willy Brandt konnte nur deswegen Kanzler werden, weil die NPD 4,6% der Stimmen geholt hat. Ja? Das war gut für die SPD. Und wenn man also überlegt, wieso der Alltagsrassismus immer schon aussah, dann kann man also die älteren Studien über Alltagsrassismus sich angucken. Es gibt da so ein Robert-Taschenbuch von 1968, habe ich noch da stehen. 6 Millionen Deutsche wollen wieder einen Führer haben. Oder man kann also die Friedrich-Ebert-Studie von 2010 sich nehmen, wo also noch mehr Deutsche, wenn es denn also dem ganzen Volk nützt, auch einen Führer akzeptieren würden, ja? Hier sind also Zahlen drin, das ist ein Horrorbuch, ja? Und an den Zahlen ist eigentlich nicht zu zweifeln. Ja? Das sind also ordentliche Sozialwissenschaftler, die nicht übertreiben, sondern eher untertreiben. Aber den Alltagstest kann ja jeder mal machen in seiner Bekanntschaft, so wenn er anfängt, ich habe nichts gegen Ausländer. Aber
Und dann kommt's. Ja. Ich habe nichts gegen Schwule. Ja. Und dann geht's los. Ja. Das weiß ja jeder. Es war also den chauvinistischen, also die NPD hatte also bis zu 10% Wählerstimmen in den Landtagen bekommen, saß in 7 Landesparlamenten. Der CDU kostete das natürlich die Mehrheit und immerhin konnten dann also Willy Brandt, einer, der mal in der Immigration als Widerstandskämpfer gearbeitet hat, und okay, ein Ex-NSDAP-Mitglied, Walter Scheel, der wurde dann also Vizekanzler. Insofern war die Parität natürlich wieder gewahrt. Später wurde er auch Bundespräsident. So konnten die also die kleine Koalition da eingehen. Es war dann also den chauvinistischen und radikal zum Beispiel gegen die Ostverträge opponierenden und gegen alle Linke als kranke und Ratten- und Schmeißfliegen polternde Franz Josef Strauß zu verdanken, dass ein Teil der NPD-Wähler zurück zur CDU-CSU ging, um Strauß 1980 zum Bundeskanzler zu wählen. Das gelang nur knapp nicht, aber es kostete der NPD also eine Menge Stimmen. Neben der NPD standen dann als faschistoide Konkurrenten immer die DVU, als Verein 1971 gegründet, als Partei 1987 und ab 1983 die Republikaner parat, wenn auch als Soft-Version der NPD. Vor 3 Jahren hat der Verfassungsschutzbericht, einen habe ich noch zum Verschenken dabei, die Republikaner endgültig wieder als fromm demokratisch erklärt, also die tauchen ja nicht mehr auf. Ja. Die DVU wird nur noch so als Splittergruppe am Rande genannt und die NPD also ziemlich verharmlost, bei dem Zerfall begriffen und so weiter. Vor langer Zeit hat also ein bekannter Sozialwissenschaftler Reinhard Opitz schon für 8 Punkte zur Beantwortung der Frage, was haben neofaschistische Parteien gemeinsam genannt? Nämlich, er hat gesagt, erstens Auffangfunktion bzw. die Funktion der Ableitung und Umfunktionierung von Protestpotenzialen. Ja, was die anderen Parteien nicht erfüllen, das geht dann also nach rechts außen. Barometerfunktion, man kann ablesen, wie die Stimmung so im Volk ist. Ja? Alibifunktion für reaktionäre Regierungspolitik. Sehr wichtig, weil die NPD und dann die DVU und die Republikaner immer sozusagen die ideologische Lokomotive war, die den Zug nach vorne gezogen hat. Am wichtigsten, die Älteren unter euch erinnern sich, war dann also die Abschaffung des Asylrechts in der Bundesrepublik. Ja? Dass nämlich gesagt wurde, das deutsche Volk erträgt nicht so viel Ausländer, das waren die Parolen von 1986 und 85 und so weiter der NPD, die dann also allmählich innerhalb von wenigen Jahren die SPD überzeugt haben, zu sagen, wir müssen das Asylrecht abschaffen. Ja? 3 Tage Pogrome in Rostock-Lichtenhagen hat nicht dazu geführt, dass man die NPD verbietet, sondern dass man sozusagen der NPD den Wind aus den Segeln nimmt, indem man selber das Asylrecht abschafft. Man muss sich das vorstellen. Ja, die Täter werden bestätigt, indem man sagt, ja, ihr habt ja recht, ja. Ihr habt die ganze Zeit recht gehabt, ja. Es sind zu viele. So viele Ausländer verträgt das deutsche Volk nicht, ne. Und gut, der Sarrazin sagt das heute noch und es gibt riesengroßen Beifall, ja. Alibi-Funktion heißt, ja, wir müssen ja, wie dann also öfters dann auch betont wird, den Rechten den Wind aus den Segeln nehmen, die wieder zu uns holen. Oder wie also in der Sarrazin-Diskussion Seehofer war es, glaube ich, oder Miss Felder gesagt hat, rechts von uns darf kein Platz mehr sein. Das müssen wir besetzen. Gut, da muss man die Parolen übernehmen, ist völlig klar. Ja? Auch ein Hinweis darauf, warum die NPD eventuell im Augenblick also keine großartige Rolle spielt. aktive Antreiberfunktion in der Rechtsentwicklung, das gehört dazu, Lagerhaltung für Asylbewerber, nicht Asylanten, das wirst du gerade wahrscheinlich zitiert haben, Neonazis und die reaktionäre Presse nennt die Asylanten Asylanten, ansonsten gibt es das Wort überhaupt nicht, außer als Schimpfwort, das erfunden worden ist von der NPD, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, so 1990, 91 übernommen worden. Man kann das bei Jürgen Link, einem Bochumer Germanisten, Sprachwissenschaftler, näher nachlesen. Das ist ein Schimpfwort. Das Wort gibt es überhaupt nicht. Die heißen Asylbewerber oder Flüchtlinge, ja? Aber nicht Asylant. Das ist ein Schimpfwort, das so nach Simultant und Ähnlichem also klingen soll. Aber das kann man bei Link dann nachlesen. Es geht um eine langfristige, fünftens, ideologische Umorientierungsfunktion der bürgerlichen und auch der nichtbürgerlichen Wähler, um terroristische Einschüchterungsfunktion gegenüber demokratischen Bewegungen. Es geht um eine Destabilisierungsfunktion und eine Straßenkampf- und Bürgerkriegsfunktion. Das alles gilt also für die neofaschistischen Parteien mit Abstufungen und innerhalb dieser Abstufung ist natürlich die NPD wieder sozusagen die Spinne im Netz, die also das Ganze also zentral und am radikalsten immer wieder ausdrückt und natürlich also Kontakte pflegt, aber dann auch wieder sagt, nein, nein, haben wir ja gar nichts mit zu tun, ne? NSU ist ja alles ganz schlimm, ja, und dann tatsächlich kommen dann also, wenn man die junge Welt liest, fast täglich neue Kontakte auch zur NPD dabei raus, ja, und so weiter. Also die NPD ist da also in einer ganz zentralen Funktion. Ja, natürlich lassen sich die Geheimdienste wunderbar aufrüsten, indem man also sagt, wir kämpfen ja gegen den Extremismus von links und von rechts, ja. Wobei also dann rechts nebenher läuft. Ja, wie Ralf Giordano, einige kennen den ja, bekannter Mann, der also unter anderem das für mich sehr wichtige Buch auch geschrieben hat, Die zweite Schuld, der also gesagt hat, ja, die Neonazis werden eigentlich so als etwas verwirrte Verwandte betrachtet, ja, die eigentlich das Gleiche denken wie man selber, es nur ein bisschen übertreiben, ja. Und das muss ja nicht so sein, ja? Wenn die sich doch nur mal ein bisschen da also einschränken würden. Ja? Eigentlich sind das ja Brüder und Schwestern im Geiste, ne? Wenn auch etwas radikaler. Ja? Es gibt natürlich immer noch wahlökonomische Gründe für oder gegen ein Verbot der NPD. Die CDU müsste eigentlich, das wird natürlich so nicht gesagt, ne, aber dafür sein, die NPD zu verbieten, weil das also Wählerstimmen zurückholen würde. Ja. Die SPD dürfte gar kein Interesse daran haben, eigentlich die NPD zu verbieten, weil das also immer noch Wählerstimmen von der CDU abzieht und CSU. Ja. Das müsste man mal also fragen, wie weit da also das so einen Sinn macht. Ja. Natürlich, wenn man also heute im Bundesrat dann sagt, ja, Verbot der NPD. Ja, wir sind ja also von den 1000 Seiten, die also angeblich dieses Dossier lang sein soll, letzte Nacht oder vorletzte Nacht 140 veröffentlicht worden bei der NPD. Ich habe das heute mal auf der NPD-Seite nachgeschlagen und die sind richtig stolz darauf, ne? Denn wenn die Ulla Jelpke von der Linken, die sich da sehr gut mit auskennt, recht hat, dann reicht das Material längst nicht aus, was der Bundesrat da vorlegt, um die NPD zu verbieten. Und die NPD sieht das also ganz genauso in ihre Juristen. Ne? Das sind also Sachen, die jedem CDU oder auch SPD-Politiker in den Mund gelegt werden können, ne? Aussagen zum deutschen Volk und dass wir nicht so viel Ausländer brauchen und so weiter und so weiter, ja. Da gibt es radikalere Aussagen. Ich habe das mal in meinem Sarrazin-Referat zusammengefasst, kann man nachlesen bei vvn-bochum.de. Und sehr viel radikalere Aussagen von Politikern, die zum Teil als Minister im Parlament sitzen. Ja? Und das ist ja bei der Diskussion auf WDR 5 bei rausgekommen, dass mir die alles dankbarerweise noch zugeschickt hat, dass ich mir noch mit angehört habe. Ja, es gibt da also knallharte Sachen, die also härter sind als das, was die NPD formuliert. Ja? Wo die NPD dann sagt, ja, was ist denn jetzt daran also verfassungswidrig? Den Begriff Verfassungsfeind gibt es ja eigentlich auch nicht. Ja, da ist ein Konstrukt, der mit dem Berufsverbot zusammenhängt. Den gibt es also verfassungsrechtlich eigentlich nicht. Ja? Und die Verfassungswidrigkeit, die muss nun nachgewiesen werden durch eine aggressive, kämpferische Bereitschaft gegen die demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und auch das Potenzial dazu haben, dass eben da wirkungsvoll bekämpft werden kann. Und da sind ja dann Rolf Gößner zum Beispiel, der also ein radikaler Antifaschist ist, ja, Rechtsanwalt, war immer schon, glaube ich, VVN-Mitglied gefühlt, und der also radikal ein Antifaschist ist, der sagt, Vorsicht, 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 liebe Leute, ja, das kann nach hinten losgehen, oder das wird nach hinten losgehen, sagt der Gößner, so sinngemäß, ja, man kann das ja also sich auf WDR anhören, die alle schickt das gerne geben zu, der ihr die Adresse gibt, ich kann es auch machen, ich habe das ja jetzt auch und kann da also das weitergeben, ne? Also warum werden diese Parteien nicht verboten? Sieht man sich diese Funktion, die der Opitzer aufstellt, sich an, ne? Lokomotive, Barometerfunktion, Auffangfunktion, langfristige ideologische Umorientierung, die man selber nicht so leisten kann, weil man ja den Anspruch hat, wir sind ja Demokraten, ja? Das überlässt man der NPD und zieht dann so allmählich nach. Ja? Das ist mit den Asylbewerbern so passiert. Die NPD hat Lagerhaltung verlangt, Lagerhaltung wurde eingeführt. Ja? Die NPD hat Essensgutscheine verlangt, die Essensgutscheine wurden lange Zeit eingeführt für Asylbewerber. Ja? So könnte man das fortsetzen. Ja? Aufenthaltsbegrenzungsberechtigung, ich weiß nicht genau, wie es heißt, wenn also einer in Essen als Asylbewerber gemeldet war, dann durfte der nicht zu seinem Verwandten nach Bochum fahren. Das war dann schon wieder ein Grund zur Abschiebung und so weiter. Ja? Also das kennt ihr vielleicht besser als ich. Ne? Nochmal, immer und wieder ist dann von der VVN und anderen demokratischen Organisationen der Artikel 139 des Grundgesetzes ins Gespräch gebracht worden, der vorsieht, dass alle Nachfolgeorganisationen der NSDAP verboten werden müssen. Punkt. Der wurde nur dann also zunehmend für obsolet erklärt. Das heißt, der gilt ja eigentlich gar nicht mehr. Die Frage ist, warum er dann im Grundgesetz steht. Da sind wir wieder bei ganz neuen Fragen. Warum also nach der sogenannten Wiedervereinigung es nicht das gegeben hat, was also zunächst vorgesehen war, eine neue verfassungsgebende Versammlung. Wir haben ja keine Verfassung. Wir hatten Verfassungsschutz von vornherein, aber nie eine Verfassung. Das war immer nur ein Grundgesetz. Ja? Wir haben Verfassungsgericht, aber wir haben nur ein Grundgesetz. Ja? Und dieses Grundgesetz haben wir heute noch, in dem dann also natürlich also entsprechend da, das ist ein anderes Thema, gefummelt wurde, dass man jetzt sagen konnte, eigentlich war das ja ganz anders dann mit der Wiedervereinigung und so weiter. Also allen Parteien, bis auf die Linke, waren die Rechtsaußenparteien als politisch-ideologische Lokomotiven immer willkommen. Formulierten sie doch die Ziele immer in schönster Radikalität, die man selber anstrebte, so nur nicht zu formulieren wagte. Ich habe ein paar Beispiele gerade genannt. Die NPD war immer, das kann man also nachlesen hier, Geheime Informanten von Rolf Gößner. Das ist so ein Bestseller gewesen, den es heute in der Neuauflage als E-Book irgendwo geben soll. Kann man bei Rolf Gößner auf der Homepage nachgucken. V-Leute des Verfassungsschutzes, Doppelpunkt Kriminelle im Dienste des Staates. Ja, dass da also 1000 Verbindungen, die erspare ich mir jetzt natürlich aus Zeitgründen, die aufzuzählen, zwischen NPD und dann allen möglichen autonomen Nationalisten, Kameradschaften, autonome Sozialisten, der thüringischen Heimatfront, der NSU und so weiter, bestanden haben. Das kann man aber auch in anderen Darstellungen und Zeitungen also nachlesen. Wer regelmäßig also der rechte Rand liest oder das Infoblatt Antifaschismus aus Berlin oder den Ossietzky, der bekommt also eine Fülle von sozusagen wöchentlichen Informationen, wie die Dinge zusammenhängen. Nach jüngsten Berichten kassiert die NPD aus Steuergeldern bis zu in 5 Jahren, die Zahl wurde genannt in der Diskussion mit dem Gössner da im WDR 5, 40 Millionen Euro. Das sind dann nur 1,4 Millionen, die also an Funktionsträger gezahlt werden, die ja gut bezahlt werden, einschließlich Büros und so weiter, sondern das ist also dann auch Geld, das also als Parteibeitrag von der Steuer abgesetzt werden kann, als Spende für die NPD von der Steuer abgesetzt werden kann und so weiter. Das soll sich also auf 40 Millionen Euro unsere Steuergelder, ja? Ich könnte mir vorstellen, Essen stellt sich quer, wäre also mit einem Bruchteil davon durchaus zufrieden, ne? Um also ordentliche Sachen hier durchziehen zu können in Essen. Ja? Aber das wird der NPD in Rachen gestopft. Und damit bin ich also bei der Frage oder bei einigen Thesen, warum ich meine, dass die NPD verboten werden muss. Nämlich, das Wichtigste ist, der NPD würde das Parteienprivileg entzogen werden. Das heißt, die NPD könnte die Möglichkeit zur Mitwirkung bei der politischen Willensbildung, die sie bisher für ihre menschenverachtende Politik und rassistische Propaganda nutzen kann, nicht mehr in Anspruch nehmen. Parteienprivileg. Ich habe jahrelang mit einem NPD-Funktionär in meinem Lehrerkollegium zusammengearbeitet, der also im zweiten Bildungsweg als NPD-Mitglied und als Funktionär der NPD überall bekannt war, nie einen Hehl daraus gemacht hat, nie in die Gefahr des Berufsverbotes kam und der natürlich also den Faschismus, ich sag mal, doch etwas milder dargestellt hat, als ich das getan habe als Lehrer, ja. Und der konnte das so machen. Der war in einer ordentlichen Partei und das war so in Ordnung. Ja? Also das Parteienprivileg würde ihr entzogen. Der NPD-Funktionär dürfte also keinen Unterricht mehr machen. Ne? Jede NPD-Versammlung, Demonstration und Ähnliches wäre eine Straftat und könnte sofort geahndet werden. Ja, ich habe die Demo mitgemacht, wo also in Bochum 5000 Polizisten ungefähr, ich weiß jetzt nicht, 200 Neonazis bewachten und die ganze Stadt abgeriegelt hatten vor 3 Jahren, nur um die 100 Neonazis durch die Stadt gehen zu lassen. Ja? Ihr kennt so ähnliche Sachen also auch. Ne? Im letzten Sommer hat ja die NPD schon mal so eine Tournee gemacht. Da war das so ähnlich, 1000 Polizisten, 400 Gegendemonstranten, im Maximum hatten wir dann gezählt 9 oder 10 NPD-Funktionäre. Ja? Die wurden dann aber entsprechend mit unseren Steuergeldern natürlich heftigst geschützt. Also das könnte geahndet werden. Ganz wichtig, die NPD bekäme die vielen, vielen Millionen aus dem Steuertopf eben nicht mehr. Damit wäre die logistischen Möglichkeiten, Büros zu mieten, Broschüren, Flugblätter und so weiter zu machen, sofort also auf ein Minimum beschränkt, wenn die alles selber spenden müssten, ja? Und das geheim dann machen müssten. Ja? Diese Millionen würden also zur Verbreitung der Propaganda schon mal fehlen. Das Vermögen der Partei würde gemeinnützigen Zwecken zugeführt. Auch da kann sich jeder von euch mal Gedanken machen, wie weit er gemeinnützig ist, ne? Und da doch also noch ein bisschen Anteil haben kann. Ne? Und die VVN wäre also auch dankbar, da mal einiges zu bekommen. Ja? In manchen Bundesländern wird die NPD in Landtagen und anderen Gremien eben besonders finanziert, ne? Die bekommen da eben ganz, ganz viel extra Unterstützung. Das widerspricht natürlich jeder antifaschistischen Arbeit in der gleichen Stadt, ja? Oder in den gleichen Ländern, wo man also sich Mühe macht, also sowas wie Antifaschismus zu organisieren und gleichzeitig laufen da NPD-Leute rum und deklarieren also ausländerfreie oder linkenfreie Zonen. Ja? das ist ja widersinnig. Ja, die einen bekommen nur Geld dafür, dass sie die freien Zonen proklamieren, und wir als Antifaschisten werden also kriminalisiert, weil wir die dabei stören. Ja. Eine dauernde verfassungswidrige Verletzung der Verfassungen sowohl der Länder als auch des Bundes würde durch das Verbot beendet. Die neofaschistischen Strukturen würden also insgesamt erheblich geschwächt, zum Teil zerstört. Selbstverständlich reicht das nicht. Ja? Georg Fülbert hatten wir letztens in Bochum, bekannter Politologieprofessor, der sagte, er forderte vor dem Verbot der NPD erstmal ein Verbot des Verfassungsschutzes. Dem kann ich mich als VVN-Mitglied nur anschließen. Aber das steht ja nicht zur Debatte, sondern es steht ja zur Debatte eine Modernisierung irgendwie des Verfassungsschutzes. Weiß der Teufel, was dabei rauskommt. Wer das in der WAZ jetzt nachgelesen hat, ich habe einen WAZ-Artikel über Nordrhein-Westfalen da, eigentlich ja, weiß ich gar nicht, was sich ändert. Ja? Also das Verbot der NPD ist nicht die Lösung des Problems. Der Extremismus der Mitte kommt nicht von der SPD, von der NPD, sondern der kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Hitler ist nicht von den Rändern der Gesellschaft gewählt worden, sondern aus der Mitte der Gesellschaft gewählt worden. Ja? Es waren die, mit denen ich vorhin angefangen habe, das deutsche Großkapital, die Hitler dann von einem bestimmten Zeitpunkt an gesponsert hat. Und die Frage von Fülbert war, wer garantiert denn, dass nicht eventuell mal wieder die NPD in den Fokus auch des deutschen Großkapitals kommen könnte. Im Augenblick haben die dazu gar keinen Grund, die NPD zu sponsern, ja, weil das schadet dem deutschen auch wirtschaftlichen Ansehen in der Welt. Ja. Was wird das Ausland dazu sagen? Ne? Da muss man natürlich also schon mal Flagge zeigen. Aber es ist natürlich schon verdächtig, wenn also sich staatliche Behörden plötzlich zum Vorreiter des Antifaschismus machen, die ansonsten den Antifaschismus mit allen Mitteln bekämpfen. Ihr habt jetzt gerade von den zwei Terrorurteilen, so kann man das hier nur noch nennen, gegen zwei Antifaschisten gehört. Der eine bekommt 2,5 Jahre, der andere 22 Monate Gefängnis. Denen wird nichts nachgewiesen, außer mit einer 2 cm dicken Fahnenstange, wo auf den Videogeräten, Videoaufnahmen überhaupt nichts zu sehen ist, außer der eine Fahne trägt. Mordversuch mit der Fahnenstange an Polizisten. Dazu kommt das Gericht und der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin sagt, ja, der hat ja so hinterhältige Eigenschaften, ne? So ähnlich hat sich ausgedrückt. Ihr könnt das nachlesen jetzt in neuen Veröffentlichungen von Ulla Jelpke. Oder da der Timo heißt er, glaube ich, aus Berlin, der da also, Tim H., ne? Dem auch nichts nachgewiesen wird, der aber mal schon mal 2,5 Jahre sozusagen zur Abschreckung bekommt. Sicher werden die Urteile in der zweiten Instanz auch kassiert, das könnte ich mir vorstellen. Ja? Aber das kostet Nerven, das kostet Geld, das kostet Aufwendungen, es dient der Einschüchterung. Ja? Es dient dazu, allen anderen zu sagen, betätigt euch, das ist gar nicht antifaschistisch. Wir als Staat, wir machen das. Ja? Wir leiten da ein Verbot ein. Und da ist die Frage, ob dieses Verbot eingeleitet wird. Denn man muss auch gucken, was wird mit dem Europäischen Menschengerichtshof, das heißt Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, korrekt, ja? Werden die danach ziehen? Man muss ja überlegen, eine ganze Reihe von Ländern in Europa tolerieren inzwischen faschistische Parteien oder werden von denen also unterstützt? Ja? Es geht da von Ungarn über Griechenland, über Italien, über Spanien, ja, Ob da ein europäisches Gericht da also da einem NPD-Verbot zustimmen wird, ist also wirklich die Frage. Ich bin dennoch dafür. Ja? Ich schließe mich da, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war in der Diskussion im WDR, durchaus an. Das Risiko muss man eingehen. Aber man muss es wohl besser begründen, als es bisher geschehen ist. Ja? Und Ulla Jelpke hat das Material durchgesehen und sagt also, ja, das reicht nicht aus, um die NPD zu verbieten, weil das sind also zum Teil Sachen, die wir alle machen, jede Partei. Und das ist nichts NPD-Spezifisches. Und da natürlich müsste man eigentlich fordern, dass also die vielen, vielen Sammlungen, die vor allen Dingen bei Antifaschisten angelegt worden sind, die ja viel mehr wissen über die NPD und über die Verbindungen zu allen möglichen gewalttätigen Gruppen, dass die mal angezapft werden und dann mal gefragt wird, was wisst ihr denn? Aber die werden kriminalisiert, ja? Wenn es um Geld geht, sagt die Frau Schröder, die ja Expertin, also die Ministerin, Expertin für Extremismusforschung ist, ja, die sagt dann also, nee, also Geld für Leute, die nicht also sich jederzeit und alle zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, gibt es nicht. Und selbst wenn wir das als VVN täten, ja, müssten wir dann fragen, wer ist denn unser Bündnispartner? Essen stellt sich quer. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wer arbeitet da alle mit?
Das wird aber schwierig.
Wer könnte da in den Verdacht geraten? Ne? Ich sehe so schlecht, weil ich hier so angestrahlt werde. Ne? Vielleicht doch nicht, also auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung jederzeit und überall zu stehen. Ne? Das ist die Frau Schröder, die also gleichzeitig also sagt, Geld für solche Leute gibt es nicht, ne, sondern eher so für so staatliche Behörden, die dann auch schon mal die NPD also kleinreden, wie das wie so ein paar Professoren also in Jena das also tun. Gut, das war also das, was ich bisher so zu sagen hatte, und ich freue mich also auf eine Diskussion. Ich hoffe, dass das ungefähr euren Bedürfnissen entsprochen hat, aber ich will doch noch eben was zum Faschismus der Mitte sagen oder Faschisierung der Mitte der Gesellschaft. Das sind Spiegeltitel, ja? Nicht irgendwie Neonazi-Zeitungen. Gewalt gegen Fremde, Hass. Asyl, die Politiker versagen. Ich erzähle jetzt nicht die Geschichte des Bildes, der Spiegel, der korrigierte also ein Originalfoto der Bild-Zeitung, in dem da also schon militärische Beamte dahingestellt werden, statt zivile Menschen, verfälscht das Foto. Aber da kommen eben Unmengen, die also diese Zäune eindrücken, Ausländer, zu viele Ausländer, ja. Auch wieder ein interessantes Bild, hier sind eigentlich nur Ausländer drauf, die überhaupt nie nach Deutschland kommen, außer mit dem Zirkus, nämlich irgendwelche Leute aus den Anden oder aus Australien oder so, ne? Aber das könnt ihr jetzt aus der Ferne nicht so sehen. Ansturm der Armen, ja, das schwarz-rot-goldene Boot wird hier gekapert von denen von unten, ne? Wie sie da rankrabbeln, ja, wie die Ratten auf das Schiff, ne? Und das Schiff ist voll. Das Boot ist voll. Ja? Grenzen zu für Asylanten. Ja? Da ist zwar noch ein Fragezeichen hinter. Die Antwort, wenn man sich aber die Leute da anguckt, kann nur sagen, ja, bloß, schnell, ne? Bevor die hier sind. Ne? Wer weiß, was dann passiert. Ne? Gefährlich fremd. Das Scheitern der multikulturellen Gesellschaft. Ja? Frau mit geschwollenen Halsschlagadern, rote Fahne, ja, gefährlich fremd. Man kann natürlich jetzt auch die Artikel dazu sich angucken, aber das war eben immer der Spiegel, das war immer die Zeitbombe, hier kommen sie von unten angekrabbelt, das ist aus der Zeit, ja. Das ist hier wieder, wie alle hier auf Deutschland drücken, ne? Der Spiegel. Das hat damals also jede Zeitung gemacht und ja, wo fängt also die Faschisierung der Gesellschaft an, wo hört sie auf? Das muss man dabei fragen. Ne? Und dann natürlich damals also die entsprechenden und bis heute Politiker-Kommentare, warum also Roma und Sinti zu uns kommen aus Bulgarien und Rumänien und so weiter. Ja? Aber gut, da betreten wir jetzt ein ganz anderes Feld. Ich danke euch erstmal und hoffe, dass das einigermaßen das war, was ihr erwartet habt.